Die Anklage lautet schlechter Filmgeschmack und Unkenntnis über die Filmklassiker. Damit herzlich willkommen zurück im Knast, herzlich willkommen zurück zu Schorsch und Lebenslang, dem Batman gegen Superman Special, Folge 17, das Finale dieses Specials, und ich bin der Tobi und heute ist nur der Bernd. Hallo Bernd.
Hallo und Batman Forever.
Batman Forever. ja, letzte Woche musste man leider ausfallen lassen, Krankheitsgründe, wie auch immer, und heute, ich kann schon mal sagen, es wird wahrscheinlich nicht allzu lange gehen, mir tut der Fuß höllisch weh, ich bin Montag mit Vollspann gegen die Geschirrspülertür, Alter. Ecke, geknallt.
Alter.
Montag, Dienstag war noch alles okay, Mittwoch hatte ich dann so dolle Schmerzen, dass ich schon eine Stunde früher von der Arbeit weg bin. Bin den nächsten Tag noch in die Notaufnahme gefahren, geröntgt und so, ist nur geprellt zum Glück. Aber es wurde jetzt, gestern war wirklich die Hölle. Es wird langsam stückweise besser. Es ist nicht mehr so rot. Der Fuß nimmt langsam so eine leichte Blautönung an.
Scheiße.
Tut es weh, ich kann nicht auftreten und so. Ich probiere ab und zu ein bisschen was zu gehen, aber naja, egal. Also nicht wundern, dass, falls wir über diesen sehr, sehr, sehr langen Film jetzt relativ schnell reden, hat nichts mit dem Film zu tun, sondern einfach nur mit den gesundheitlichen Gegebenheiten. Das ist ja Vorrede, The Batman, der letzte Teil der unseres Specials. Kurz nochmal, wie der aktuelle Stand ist. Es steht Batman 7,32 zu Superman 6,08. Wir hatten letztes Mal schon ausgerechnet, Batman kann nicht mehr verlieren. Jetzt ist nur die Frage, ob er dem Superman nochmal näher kommt. Wissen wir nicht, werden wir gleich sehen. Wir haben die Bewertung von Hoffi schon hier, sagen wir euch nachher. Wir fangen jetzt erstmal an. Das ist nämlich diesmal wieder etwas länger Vorgeplänke, weil ja neuer Cast und so weiter. Der Film steht in der IMDb mit 7,8 Punkten, ist aus dem Jahr 2022, also letztes Jahr, 177 Minuten lang. Ihr findet ihn auf Amazon Prime, FSK 12, die Regie ist von Matt Reeves. Der hat unter anderem die Regie gemacht bei Cloverfield, Let Me In und Planet der Affen Revolution und Planet der Affen Survival, also dieser neuen Trilogie. Dann haben wir die er hat auch das Drehbuch mitgeschrieben, auf Basis von, was da ganz groß mit drin ist, ist Batman The Long Halloween. Gibt's auch ein schönes, also ist ein Comic und gibt's aber auch einen schönen Film, animierten Film zu. Zweiteilig, ist also auch so 3 Stunden ungefähr lang. Und der ist wirklich sehr, sehr gut. Darum kurz ist, ich glaube, der Riddler taucht gar nicht auf in dem Comic. Also die Grundstory ist so ein bisschen da entnommen und die Atmosphäre, da geht's in dem Comic um einen Bösewicht, der immer an Holidays, also immer an Feiertagen die Leute umbringt. Das fängt Halloween an, dann Thanksgiving, Weihnachten, Neujahr und so weiter, Labor Day, Vatertag, Muttertag und so weiter und endet dann wieder bei Halloween, deswegen heißt der Film The Long Halloween. Da sind alle mit drin. Catwoman ist da drin, Calendarman, Joker hat einen Auftritt, Pinguin, also irgendwie die ganzen Bösewichte tauchen da auf. Sehr, sehr guter animierter Film auf jeden Fall. Also Drehbuch Matt Reeves. Musik ist von Michael Giacchino. Michael Giacchino haben wir schon sehr, sehr, sehr oft gehabt. Er hat die neuen Musiken gemacht zu dem neuen Star Trek, zu dem neuen Jurassic Park, zu Rogue One Star Wars Story, Doctor Strange, was weiß ich. Also wirklich ganz, ganz, ganz viele Filme hat er in den letzten Jahren gemacht. Einen kurzen Moment. Ich muss jetzt tatsächlich das Fenster aufmachen. Es ist etwas warm hier. Weiter geht's. Kameramann ist Greg Fraser. Greg Fraser hat einen Oscar bekommen für die Kamera von Dune, den er gemacht hat, den ersten Teil. Ich nehme an, dass auch den zweiten machen wird. Der wurde ja auf nächstes Jahr verschoben. Hat noch ein paar Folgen Mandalorian die Kamera gemacht. Auch bei Rogue One, Star Wars Story, Foxcatcher, Zero Dark Thirty. Ja. Greg Fraser. So, kommen wir gleich schon zum Cast. Wir haben einen weiteren neuen Batman Robert Pattinson, vielleicht dem einen oder anderen noch als Vampir aus Twilight bekannt.
Alter, ich schwöre dir, wo die damals bekannt gegeben war, dass Robert Pattinson Batman spielt, ne? Ich denke, what the fuck? Was, warum? Weshalb? Das nimmst du den noch niemals ab? Und dann habe ich den Film gesehen und dachte, wow, hat der Typ aber gut Muskelmasse zugelegt.
Dazu gleich, er hat natürlich auch noch Harry Potter, Teil 4, Cedric Diggory. Spoiler, den Film überlebt er nicht. Ich war mir schon, er hat ja auch bei Tenet mitgespielt. Das war jetzt so, ich glaube, weiß nicht, ob das kurz danach oder kurz davor war, bevor bekannt gegeben wurde, dass er Batman spielt. Und nach Tenet dachte ich mir schon, hat er auch so einen Militärtypen gespielt. Irgendwie dachte ich mir schon, okay, das könnte richtig gut werden, weil er da schon einen ganz anderen Typen gespielt hat, als wir ihn jetzt aus den... Ich habe keinen Twilight-Film gesehen, aber...
Also ich habe die ersten drei, glaube ich, gesehen und das war schon echt sehr... Da war er schon sehr, sehr... Weiß nicht, das so sehr der Frauenliebling halt, ne?
Ja. So, dann, wen haben wir hier noch? Dann haben wir Catwoman. Selina Kyle, gespielt von Zoe Kravitz, der Tochter von Lenny Kravitz. Haben wir vor kurzem erst gesehen in Mad Max Fury Road. Da hat sie eine von den Bräuten gespielt. Und hat auch eine Harry Potter Vergangenheit. Sie hat bei Fantastische Tierwesen Teil 2 mitgespielt. Teil 1 und Teil 2. Und spricht auch eine der Stimmen von Spider-Man New Universe. Da spielt sie
MJ. Die ist so ein bisschen am Kommen, so, ne?
Ja, hat zwar schon eine ganze Menge gemacht, aber ist ja auch nicht schlecht, ne? Ist wirklich eine gute Schauspielerin, Zoe Kravitz.
Ja.
So, wen wir auch schon, zumindest im Rahmen eines Specials, die wir gesprochen haben, ist Jeffrey Wright, der hier den Lieutenant Gordon spielt. Haben wir natürlich schon als Felix Leiter in den Daniel Craig Bond-Filmen gesehen. Mhm. Und zuletzt, weiß gar nicht, ob wir sonst noch irgendwas mit ihm besprochen haben. Tribut von Panem hat er noch mitgespielt, das haben wir aber nicht besprochen. Nee. Ja, genau. Jeffrey Wright, gut. Dann natürlich der große Unbekannte, der Pinguin. Oswald Cobblepot, gespielt von Colin Farrell. Ja, also ich habe ihn im Kino auf jeden Fall nicht erkannt. Und selbst wenn du weißt, dass er es ist, dann erkennst du ihn einfach nicht unter dieser Maske. Ich habe die Tage mal so ein Making-of gesehen, wie er seine Maske angelegt bekommen hat. Das hat, glaube ich, mal 4 Stunden gedauert, das anzulegen. Und du erkennst ihn null unter dieser dicken Maske. Natürlich bekannt, Miami Vice, Brügge sehen und sterben. Daredevil, damals der erste Daredevil, Minority Report, da hat er doch diesen anderen Polizisten gespielt. Total Recall, das Remake. Und auch eine Harry Potter-Vergangenheit. Fantastische Tierwesen hat er den Grindelwald im ersten Fantastische Tierwesen gespielt.
Ja. Boah, ich muss sagen, ey, ich habe mir ja damals Total Recall von ihm im Kino angesehen. Ne? Ich bin voll weggeknackt.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Der ist auch nicht so geil. Also ganz ehrlich.
Dann kann ich mir das sparen.
Also wenn du da echt so, was du ja zwangsläufig machst mit dem Original vergleichst. Ja, nee. Das ist echt nicht so.
Zuletzt, Banshees of Inisherin hat er auch eine Nominierung als bester Hauptdarsteller bekommen, nicht gewonnen. Dann habe ich hier noch 3 weitere. Einmal habe ich hier noch Paul Dano, der spielt den Edward Nashton, den Riddler. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt irgendwo erkannte. Das Gesicht kam mir bekannt vor. Er hat bei 12 Years a Slave mitgespielt, Looper, bei Prisoners. Bin mir nicht ganz sicher, ob er bei Prisoners nicht das Opfer spielt, der da gefangen genommen wird und von den anderen verkloppt wird, weil er der Kidnapper da ist. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und There Will Be Blood, aber ich habe jetzt kein konkret Dano an Paul Dano, aber als Riddler wunderbar. Auch mal wieder eine ganz, also beide, ne, Pinguin und der Riddler, eine komplett andere Interpretation, als wir bis jetzt gesehen haben.
Ja, das ist, ne, der Riddler, das ist ja schon wirklich so etwas düsterer interpretiert, ne?
Ja. So, Ben, und auch ein großer Zusammenhang zu dem Film Long Halloween ist diese ganze Mafia-Story, weil das ist nämlich eigentlich auch so der Hauptrote Faden, der sich durch den Comic zieht. Hier, Carmine Falcone, gespielt von John Turturro, kennen ihn vielleicht als Jesus von Big Lebowski. wie er die Bowlingkugel kurz anleckt, bevor er sie schleudert. Und als, er hat, glaube ich, den Bruder von Monk auch gespielt in der Serie halt. Und ja, ganz groß war er noch bei Transformers, den ersten. Ich glaube, da hat er diesen, diesen Typen von der Army irgendwie gespielt.
Ah, ja, ja, ja.
Ja. Hm. Und einen natürlich noch, wir haben auch wieder einen neuen Alfred, der mir auch besser gefällt als Jeremy Irons Alfred, aber natürlich auch noch nicht perfekt ist, aber Andy Serkis ist schon ein guter Alfred. Ja, was soll man zu Andy Serkis groß sagen? Wir haben ihn schon in Avengers 2 unter anderem gesehen und Black Panther und natürlich bald auch in Herr der Ringe, weil er natürlich den Gollum gemocapped hat.
Jo.
So, das dazu. Dann haben wir ein paar Zuschriften bekommen. Die muss ich jetzt allerdings erstmal kurz raussuchen, weil es schon ein bisschen her ist. Einmal von Rob Gordon. Anderer Ansatz als Nolan und Snyder, aber ich mag den sehr gerne. Reeves ist halt auch ein sehr guter Regisseur. Das hat er mit den letzten beiden Planet der Affen-Filmen bewiesen. Besonders Teil 3 ist kriminell unterschätzt. Ich bin sehr gespannt, wie es unter ihm weitergeht. 9 von 10. Die stehen schon seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist, die neuen Planet der Affen-Filme.
Habe ich auch noch nie gesehen. Auch schon Ewigkeiten auf meiner Watchliste. Ich hab's noch nie geschafft, sie zu sehen.
Die sind immer irgendwo verfügbar, ne? Bist du dran?
Ja,
ah, nee, jetzt ja, doch nicht. Ja. Muss ich unbedingt
gucken. Ja, das kenne ich aber auch. Das ist auch bei mir so.
So, jetzt hat der Jan noch, ich zitiere wortwörtlich, bei allen vorigen Batman war der jeweilige Bruce charismatisch und dashing, sogar der grummelige Affleck und der traurige Ballet. Das steht hier so, ist nicht von mir. Ja. Akzent korrekt gesetzt. Pattinson, Reeves zeigen die Figur aber als getriebenen Junkie, fast ein Soziopath. Damit finden sie einen guten Grund, die Story noch einmal zu erzählen.
Ja.
So, das war es. Dann können wir anfangen. Wir befinden uns, vielleicht so viel zum Einstieg, die Comics sind ja, also nicht nur Long Halloween, es gibt ja Massen an Comics. Und viele kennen vielleicht auch den Film Comic Year One, wo das erste Jahr von Batman gezeigt wird. Wir befinden uns hier jetzt in Year Two, also im zweiten Jahr, wo Batman quasi auf den Plan tritt. Es ist also nicht der alte Batman, den wir jetzt in dem Ben Affleck Batman gesehen haben, oder ein ganz junger, wie am Anfang von Christian Bale halt, wie er aus Tibet da wieder zurückkommt. Er ist schon in der Stadt anerkannt, aber er arbeitet schon mit Gordon zusammen.
Genau.
Und die machen ihr Ding. Genau. So, erstmal fängt der Film natürlich an. Alle Logos, die wir sehen, sind in Rot. Ja, schön das Warner Brothers Logo in Rot und schwarzem Hintergrund. Und natürlich auch das große The Batman in roter Schrift, schwarzem Hintergrund. Was ja anders ist zu diesem typischen Schwarz-Gelb, was wir immer Black in Yellow. Und was wir auch sagen müssen, der Film, wenn ihr ihn guckt ihn euch an, wenn es in eurem Raum dunkel ist. Der Film ist sehr, sehr, sehr dunkel. Viele dunkle Passagen, wo man sonst vielleicht nicht allzu viel erkennt, wenn man in dem Hellen guckt. Und er ist natürlich ruhig und sehr langsam erzählt.
Deshalb ist es wirklich halt dieses Mal der Detective Batman.
Richtig, was ja eigentlich der Ursprung mal von Batman war, der Detective.
Wollte ich gerade sagen. Ja. Genau.
Und nicht nur in der 60er-Jahre-Serie, wo er diese ganzen Apparaturen hat und so, ne? Auch die Comics, er war anfangs mehr so der Detektiv. Auch wenn du jetzt heutzutage diese ganzen Arkham-Spiele spielst, da hast du einen ganz großen Teil, wo du Spuren verfolgst und diese ganzen Detektivsachen machst, um den Fall zu lösen.
Guck mal, wenn du auch mal so ehrlich bist, auch die neueren Comics ist ja eigentlich so, dass er Detektiv ist und das erstmal rauspuzzeln muss, was da wo jetzt passiert oder wer das ist, und hast du nicht gesehen, ne?
Ja.
Ne, und die anderen Filme waren, die Filme sind ja eher so, ja, auf Action dann ausgelegt gewesen, und das finde ich ja gut, dass es hier nicht so ist. Ja, du hast zwar auch deine Action, ne, aber er ist halt wirklich eher so der Typ, der erstmal sucht, ja, wer ist das, warum macht er das und wie ist das passiert, ne?
Ja. So, damit, jetzt fangen wir mit was ganz anderem an. Wir sehen ein Haus, was durch ein Fernglas beobachtet wird. Ich würde schon mal sagen, es ist der Riddler. Beobachtet das Haus gegenüber und es läuft so ein Ave Maria halt im Hintergrund. Es ist auch sehr weihnachtlich alles, obwohl es ja logischerweise um Halloween, aber irgendwie ist es halt, gibt das mal so einen Weihnachtstouch, Ave Maria. Und wir sehen, wie diese Familie da drüben ist. Er beobachtet das Ganze und dann sehen wir da drüben, es ist der Bürgermeister, was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. Und er guckt sich die Debatte im Wahlkampf an, das TV-Duell quasi, von sich selber mit der Kandidatin Bella Real. Und auf einmal steht der Riddler hinter ihm. Riddler, nicht mit so einem knallgrünen Fragezeichen-Spandex-Kostüm, sondern mit so einer Art, ja, so einer Outdoor-Klamotten.
Gasmaske?
Gasmaske, mit so einer Brille drüber halt und, ja, so ein Ölzeug, so ein olivgrünes Ölzeug. Sieht so ein bisschen aus wie das Ölzeug bei der Bundeswehr. Mhm. Naja, er wird erstmal mit so einem dolchartigen Gegenstand, so ein Teppichmesser, erfahren wir später, erschlagen und dann wird getaped. Schön Tarantino-mäßig wird das Tape abgerollt und er wird da schön fest verschnürt. Und dann kommt etwas, was auch ab und zu nicht immer oder nicht zu häufig in dem Film passiert. Es gibt ein Voice-Over von Batman halt. Es ist Donnerstag, der 31. Oktober und er redet so ein bisschen darüber, über dieses, übers Bat-Signal. Wir sehen so ein paar Verbrechen, die in der Stadt passieren. Dann ist das Bat-Signal am Himmel und die Verbrecher nehmen Reis aus, nur weil sie das Signal am Himmel sehen, weil sie, das ist auch so gut gemacht. Weil sie auch, ne, weil sie denken, in jedem Schatten, den sie jetzt da irgendwo sehen, könnte Batman auf sie lauern. Diese Angst, die ist so geil rübergebracht, wie dieser eine Typ dann so in die Richtung fliehen will und sieht, okay, da ist es dunkel in der Gasse. Und dann einfach wieder rückwärts geht und vom Taxi angefahren wird, weil er so viel Schiss vor der Dunkelheit hat. So, dann sind wir auf dem Bahnsteig und auf diesem Bahnsteig verfolgen, oder beziehungsweise sind erstmal da in der U-Bahn und der Typ, ne, der da aus der Bahn aussteigt, der sieht so aus wie hier Kiwi Kwan, der den kleinen, nennt ihn Dr. Jones aus Indiana Jones 2.
Ja.
Ne? Der sieht ja so ähnlich aus, der Erwachsene, der hat jetzt gerade bei Dings mitgespielt, wie heißt der, Everything, Everywhere, All at Once. Der hat ja gerade so ein Comeback. Und ich dachte jetzt auch beim Rewatch eigentlich, dass er das ist. Hab dazu aber nichts gefunden. Er ist es, glaube ich, nicht, aber er steigt aus der Bahn aus. Aber Bernd war kurz weg, wollte noch kurz was zu dem Bat-Signal am Himmel.
Genau, da hatte ich gesagt, da wird ja auch so ein Drogendeal auf der Straße abgewickelt und dann gucken sie so nach oben und denken so, oh, okay, nee, lass mal, heute ist kein guter Tag für sowas.
Lass mal das Geld stecken, lass mal das Geld stecken.
Lass mal das Geld stecken. Ja, aber da siehst du schon, dass der Batman ein bisschen furchteinflößender ist.
Ja, und was viele auch danach gesagt haben, das ist so ein bisschen wie 7 im Batman, ne, Universum.
Ja.
Also ich sag mal so von der, es regnet die ganze Zeit. Es ist meiste Zeit dunkel. Es ist so ein bisschen die Atmosphäre in der Stadt. In Gotham ist wie bei 7. Und ich muss auch sagen, hier fühlst du das, das hier ist auch einfach Gotham. So,
ja. Ja, das ja.
Aber gut, wir sind auf diesem Bahnsteig, wo halt so eine Gang, die sind auch alle so ein bisschen geschminkt, weil es ist ja Halloween, laufen da rum und so eine kleine Mutprobe diesen Typen da verkloppen. Und dann kommt das erste Mal Batman dazu und verkloppt halt diese Gruppe von 10 Leuten da, Jugendlichen mehr oder weniger, Halbstarken. Und da muss man sagen, er steckt ja doch schon eine ganze Menge ein. Ne? Ist ja nicht so, dass er die einfach so platt macht ohne Probleme. Er kriegt ja auch ein bisschen was ab. Er wird doch gefragt, wer bist du? Und bam, 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 bam. Ich bin Vergeltung. Richtig gut. Und von dort geht er dann gleich zu diesem ersten Tatort. Wir fahren dann da, was wir vorher gesehen hatten, es war der Bürgermeister, es ist der Tatort, die Polizei ist schon da, Spurensicherung und so weiter. Und Batman kommt hinzu. Irgendeiner will ihn erst noch aufhalten, er wird dann aber von Gordon reingerufen, weil die beiden schon zusammenarbeiten. Und wir finden das erste Rätsel. Der Bürgermeister hat so einen Briefumschlag to the Batman auf der Brust kleben. Und da steht das erste Rätsel, was macht ein Lügner, wenn er tot ist? Er lügt still. Also he lies still, was ja im Englischen doppeldeutig ist.
Ja.
Dort am Tatort gibt es allerdings auch gleich Beef mit Pete. Das ist, ich weiß, ist glaube ich der Commissioner, ne? Dieser Typ mit der etwas längeren Haaren.
Das ist der Commissioner.
Das ist der Commissioner, ne? Es gibt Beef zwischen Gordon und Pete, weil Batman halt am Tatort rumturnt. Und wir sehen auch, dass der Sohn vom Bürgermeister seinen Vater gefunden hat. Er sitzt da auf der Couch, wird befragt und von anderen Polizisten irgendwie umgarnt. Und wir sehen schon, wie Batman ihn anguckt und sofort natürlich ihn, sich selbst in ihm erkennt, weil er ja auch dasselbe Schicksal hatte mit seinen Eltern. Mhm. Was wir natürlich eigentlich gar nicht wissen, weil wir in diesem Film die Gasse nicht sehen.
Nein, dieses Mal nicht. Ausnahmsweise mal nicht.
Aber natürlich wissen wir es, weil wir es häufig genug gesehen haben.
Ja.
So, dann geht's mit der Mopede, mit dem Batmobile-Bike, nein, ist einfach nur ein normales Motorrad, ab wieder zurück in die Batcave. Und er erzählt und schreibt in sein Tagebuch, und da sehen wir es dann auch auf dem Umschlag, Jahr 2 vorne halt drauf, wo er alles einträgt, er erzählt das Ganze dann nochmal. Und wir sehen auch, wie er sein erstes Gimmick, zweites Gimmick, er hat jetzt auch Taser irgendwie an seinen Handgelenken angebaut, an seinem Cape. Und er hat halt diese Linsen, also Kontaktlinsen, die einfach alles aufzeichnen, was er sieht. Genau. Was er dann auch gleich überspielt und sich nochmal zu Hause in der Batcave anguckt. Und da kommt auch Alfred dann das erste Mal dazu.
Genau.
Richtig, Alfred hilft dann auch gleich bei dem Rätsel, weil es ist ja nicht nur dieses eine Rätsel, sondern auch noch so eine Art Kreuzworträtsel mit durchgestrichenen Buchstaben, Code, wie auch immer. Und da kommen sie drauf, dass da drin, wenn man das irgendwie, keine Ahnung, dekodiert, kommt da ein Wort raus, Drive. Damit denkt er sich wohl, müssen sie das Auto vom Bürgermeister angucken, was er denn auch macht mit Gordon. Wir sind in der Garage des Bürgermeisters, wo scheint sich zu lohnen, Bürgermeister in Gotham City zu sein. Da stehen 10 sehr teure Oldtimer in seiner Garage. Und in einem finden sie dann auch ein USB-Stick, wo auch ein abgeschnittener Daumen dran rumbaumelt. Oh. Den sie später brauchen, um die Fingerabdrucksensor zu knacken. Oh. Und als sie das machen, diesen USB-Stick öffnen und dann halt mit dem Daumenabdruck entsperrt haben, gehen ganz viele Bilder auf vom Bürgermeister mit irgendeiner unbekannten Prostituierten, und diese ganzen Bilder werden automatisch an alle möglichen Fernsehsender und Zeitungen rausgeschickt. Durch dieses Öffnen gleich, das ist alles in der Welt.
Ja.
So, und dann sind wir das erste Mal in der Eisberg-Lounge vom Pinguin. Das ist einfach ein Club ist. So gibt es auch dann diesen Running Gag mit den beiden Türstehern. Ich glaube, diese beiden Zwillinge, die da der Türsteher, die haben vorher bei Desperate Housewives die Zwillinge da gespielt, glaube ich. Ja. Und diesmal kommt er als Batman und boxt sich dann da gleich so seinen Weg rein, weil er zum Pinguin möchte. Und das ist schon ziemlich geil, weil, jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Sound rausgeskippt, die Musik im Hintergrund ist sehr gut. Da lohnt sich natürlich, die Anlage aufzudrehen oder es im Kino zu gucken. Aber vor allem mit den Lichteffekten in der Disse da, wenn alle tanzen und er sich da durchkloppt und die Musik spielt. Geil. Mhm. Dann ist aber Pinguin. Da kommt auch der erste Auftritt von Selina, die da irgendwie eine angestellte Kellnerin irgendwie ist, in dem Club vom Pinguin. Und wie kommt es dazu, dass er sie dann verfolgt? Weil sie irgendwie eine Regung von sich gibt, als er von dem Escort-Mädchen da spricht, was auf den Bildern vom Bürgermeister ist, ne? Regt sich irgendwas und deswegen verfolgt er dann Selina nach Hause.
Genau.
Und was macht er denn erstmal? Schön Selina bespannern von der gegenüberliegenden Straßenseite mit seinem Fernglas, wie sie sich im Schlafzimmer halt umzieht und zu Catwoman wird. Also ihr Catwoman-Kostüm in Häkchen anzieht. Und sie weiterverfolgt. Sie ist dann, wo fährt sie hin? Ist das denn Falcone? Wo sie einbricht und möchte den Pass von der Freundin wiederholen. Das ist diejenige, die halt auf den Bildern war.
Genau.
Die möchte aussteigen, kann aber nicht abhauen, weil allen Angestellten in Häkchen die Pässe abgenommen wurden. Ist dann halt, ja, wie das halt in diesem Metier so üblich ist.
Ja.
Da gibt's eine erste kleine Boxerei zwischen Batman und Catwoman. Ist aber nicht allzu lang, weil dann jemand anderes dazukommt und sie unterbricht und sie dann ab da erstmal zusammenarbeiten müssen. Genau, Annika heißt die, ne? Redet immer von Annie. Ja. Die will dann auch zurück zu ihr, die ist ja bei ihr zu Hause. Und währenddessen läuft, während sie dann bei Catwoman zu Hause sind, ist verwüstet da alles und die Bude auseinandergenommen, läuft im Fernsehen die Botschaft vom Riddler, dass jetzt hier die Lügen der feinen Gesellschaft quasi auf den Teller kommen. Und Pete Savage wurde gerattet, erfahren wir dann aus den Nachrichten. Das ist der Commissioner, der irgendwie in der Sporthalle war beim Training irgendwie und dann hinterher gekidnappt wurde und mit so einer Art Rattenkäfig vorm Bauch gefunden wurde. Ist also auch tot.
Ja.
So. Während sie das denn gesehen haben, erzählt Selina noch vom Club im Club, dass es in der Iceberg Lounge ja noch einen Club im Club gibt, der nur für die exklusivsten Gäste ist. Und da ist ja ungefähr jeder am Start, der irgendwie Rang und Namen hat in Gotham.
Ja.
Plus Mafia. Und genau, Club im Club. Und natürlich möchte Batman da unten rein, beziehungsweise möchte irgendwie wissen, was da los ist. Aber erstmal wurscht, Batman ist erstmal wieder auf dem Weg zu Gordon. Sie sind im Leichenschauhaus und haben dieses Rattenlabyrinth. Und erfahren, dass Pete, der Commissioner, mit sogenannten Drops gedealt hat. Irgendeine Art Droge, die in Gotham City gerade der heiße Scheiß ist. Und in diesem Rattenlabyrinth finden sie das nächste Rätsel. Was war das? Das war das mit La Ratta Elada oder sowas, ne? Das,
ja,
das können sie erst später knacken, egal. Nächstes sehen wir den Selina, die bekommt diese Kontaktlinsen und ein Ohrteil halt und geht, hat damit Verbindung zu Batman und geht halt in diesen Club im Club, obwohl sie da eigentlich auch nicht arbeitet, kann sich da aber auch reinsneaken und da unten ist dann die versammelte Prominenz. Hier war es, ich Polizist da, der Polizist Staatsanwaltschaft und da ist dann auch Gil. Gil ist der Hauptstaatsanwalt von Gotham. Und der erzählt dann auch von einer Ratte im Moroni-Fall. Das war wiederum ein Mafiosi, den sie vorher abserviert haben und abservieren wollten. Und dann kommt der Pinguin mit Carmine Falcone um die Ecke und Selina haut ab, sagt mal so Tag, hallo irgendwie und verschwindet aber. Möchte damit nichts zu tun haben. Was zwischen den beiden ist, erfahren wir später. Wer ihr allerdings hinterherkommt, ist Gil, der da etwas lustmolchig unterwegs ist und sie dann nach Hause fahren möchte und bla bla bla. Selina kann allerdings so abhauen und Gil geht in sein Auto und wird dort geklebt und mit einer Art Saw-Halsband präpariert. So eine typische Saw-Falle, die er einfach um Kopf bekommt. Ja, wenn du das nicht machst, dann wird es explodieren, zusammenschnappen, dich enthaupten, wie auch immer. Sehen wir aber erst später. Es gibt dann noch ein kurzes Treffen mit Gordon, dem hat es dann auch nochmal erzählt, dass es einen Spitzel im Moroni-Fall gab. Er hat sich das schon so gedacht, aber es war weiter. Und Alfred hat derweil wieder das Rätsel gelöst, nämlich Ratte mit Flügeln. La Ratta Elada, Ratte mit Flügeln. Womit er allerdings erstmal nichts anfangen kann. Es kommt dann erstmal die Trauerfeier vom Bürgermeister. Ja, im Kirche, wie auch immer. Und dort trifft dann Bruce Wayne auch das erste Mal Carmine Falcone und bedankt sich oder erzählt ihm die Story, dass Thomas Wayne ihn früher mal zusammengeflickt hat. Also die kannten sich wohl irgendwie, der Vater von Bruce und Carmine. Und die hatten wohl früher irgendwas zu tun, als er mit einer Schusswunde vor seiner Veranda auftauchte, hat er ihn damals zusammengeflickt. Dann sind wir bei der Trauerfeier da, wo dann ein Auto durch die Menge reinfährt, irgendwo da in der Nähe vom Altar landet und Gil rauskommt mit der Bombe um den Hals und einem Handy an die Hand getaped. Wo denn das nächste Rätsel, die nächste Aufgabe wartet. Und das Ganze wird auch als Livestream ins Internet gestreamt von diesem, vom Riddler quasi. Mhm. Ja, können wir kurz machen. Es gibt ein Rätsel, die können es aber nicht ganz knacken. Es geht daran, diesen Pin rauszufinden, um das Halsband zu öffnen. Sie schaffen es nicht. Die Bombe geht hoch. Alles fliegt in Luft. Gil ist natürlich tot, weil er die Bombe um den Hals hatte. Batman kann sich, Bruce Wayne fliegt dann in die Ecke, kann auch gerade so, also überlebt auf jeden Fall. Beziehungsweise wird denn ja von den... Moment. Es gibt doch da noch Beef mit, wird er verhaftet? Hat er sich zwischenzeitlich in Batman umgezogen? Ja, ne? Er war als Bruce Wayne da, haut ab, ist denn als Batman, genau, und wird denn nach der Explosion liegt er da rum und wird quasi gefangen genommen, anstatt dass ihm ja gleich die Maske vom Kopf reißen, nehmen sie ihn erstmal mit. Und dann gibt's ja Beef mit dem, gibt's ja eben bei der Polizei Beef zwischen Gordon und den anderen Cops hin und her, alle sind sich uneins, er kann mit Gordon dann so ein bisschen was ausklüngeln und kann abhauen und fliegt dann mit seinem Wingsuit. Es sieht jetzt auch nicht so aus wie bei Christian Ballet mit so Flügeln richtig, sondern es ist tatsächlich einfach ein Wingsuit. Ja. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, hätte er da sterben müssen, so hart wie er auf diesem Bus aufgeklatscht ist und danach auf der Straße rumrollt, aber gut, er hält halt eine Menge aus.
Es ist Batman.
So, weiter geht's. Sie gehen natürlich davon aus, die Ratte mit Flügeln, das kann nur der Pinguin sein. Also wird der Pinguin verfolgt zum Drogenlabor irgendwo in den Docks. Und auf einmal ist Selina auch da, weil die vermuten, möchte natürlich ihre Freundin befreien. Können wir kurz machen, Selina haute mit einer Tasche ab, was aber das geilste an diesem Part ist das Batmobil.
Ja.
Und dafür, weil es noch so geil einen Sound hat, habe ich kurz den Sound rausgeskippt von dieser Sequenz. Ohne Witz, das hier ist das beste Batmobil von allen. Meiner Meinung nach.
Ja, auf jeden Fall.
Man sieht es ja vorher immer nur so in der Werkstatt. Man sieht mal den Motor, der da irgendwo rumsteht. Oder irgendwie so einen Stahlrahmen im Hintergrund in der Batcave oder so. Es taucht hier erst das erste Mal auf. Es hat halt so einen Muscle-Car-mäßigen Anstrich, relativ normal zusammengebaut halt. Und dann haben diese Sequenz hier, wie der Motor startet, hinten diese Düse da angeht, vorne brodelt die ganze Motorhaube quasi schon glüht, also Kit-mäßiges Licht halt glüht, wo so ein Schlitz zur Lüftung drin ist. Und weißt du, was das für ein Sound ist? Ich habe gerade eben noch ein Interview mit Matt Reeves gesehen, dem Regisseur. Das ist der Sound von einer Silvesterrakete.
Was?
Der Sound, wenn eine Silvesterrakete quasi aus der Flasche hochsteigt, die ist und das haben natürlich nicht alleine, das ist noch verfeinert, vervielfacht, länger gezogen und so weiter und so fort. Aber das war die Inspiration, als er durch seine Soundbibliothek so ein bisschen durchgeguckt hat, hat er das gefunden und das genommen als die Turbine quasi, die hier hochfährt.
Das ist sehr geil.
Dann kommt es zur Verfolgungsjagd zwischen Batman und dem Pinguin. Man sieht nicht allzu viel vom Batmobil, weil es auch ein bisschen immer so aus der neben dem Fahrzeugkamera gefilmt ist und teilweise das Rückspiegel, man sieht es nicht so ganz. Es ist auch dunkel, es regnet, man erkennt es generell nicht allzu viel. Ende vom Lied ist, dass sie auf die Autobahn fahren, Gegenverkehr. Und dann, das ist auch so, ich meine, es ist so klar, wo er denn sagt, wo hinter ihm alles explodiert und der Pinguin, jetzt hab ich dich! Du weißt, 100 Pro, ja, komm, springt gleich durch das Feuer durch. War auch, glaube ich, im Trailer schon drin, die Einstellung. Aber es sieht halt geil aus, wie das Auto da durch das Feuer springt, ihn umkickt und dann hast du ja wieder diese, weiß gar nicht, habe ich das Lied habe ich glaube ich auch, wie er denn auf dem Kopf fliegt, die Kamera auch dementsprechend auf dem Kopf fliegt und Batman ganz langsam auf ihn zumarschiert und immer dieses Das haben wir ja ganz oft im ganzen Film, dieses Stück. Das ist es nicht. Ich glaube, das ist das, was ich hier im... Das im Intro hatte. Genau das ist, kommt denn und er geht ganz langsam auf die Kamera zu. Irgendein Soundding habe ich hier noch ausgeskippt. Wie habe ich das denn genannt? Ach so, ja, was auch andauernd kommt, wenn er mit dem Moped durch die Gegend fährt, ist er hier, das hier. Ja, something in the way. Alles klar. Also, sie können Pinguin denn stellen, er zieht ihn aus dem Auto raus, er wird dann befragt und er macht sich dann so ein bisschen lustig, weil La Rata, es heißt El Rata. Also irgendwie haben sie den falschen Ding, es passt nicht, die Lösung, die sie sich da vorgestellt haben. Ende vom Lied ist You are El Rata Alada. Und das heißt, also URL ist halt denn das, der Hinweis, dass es halt eine Internetadresse ist, was sie denn noch eingeben, La Rata Alada, und dann kommen sie zu so einer Art Chat mit dem Riddler. Das ist auch so geil, wie sie denn da wegfahren, nachdem sie den Pinguin befragt haben, steht er doch da noch und er ist ja so halb gefesselt und watschelt dann so ein bisschen weg. Man sieht nur so zwei, drei Schritte, wie er halt so pinguinmäßig nur sehr kleine Schritte machen kann und zur Seite weglatscht. Die sind dann in diesem Chat und erfahren aus diesem Chat denn, dass der Riddler auch eine Waise war, ein Waisenkind, und das Ganze läuft weiter auf das Waisenhaus der Waynes hinaus. Also das Waisenhaus. Und dann fahren sie zu diesem alten, verlassenen Waisenhaus zu Wayne. Da läuft auch Ave Maria irgendwie im Hintergrund, beziehungsweise aus dem Radio. Und dort ist so eine Installation, auch, es geht immer über Ende der Lügen, bla bla bla, und ein großer Beamer ist aufgebaut, Leinwand. Und da läuft ein Video von Thomas Wayne, wie er damals einen Fonds eingerichtet hat mit 1 Milliarde für Erneuerungen, Renewal, das ist das große Stichwort, was überall steht, das ist auch Renewal is a lie, bla bla bla. Und der Riddler ist halt enttäuscht, weil das hat genau nicht, die ganzen Versprechungen, die damals getätigt wurden, sind nicht eingetroffen, es hat nichts gebracht, das Geld, was da in diesen Fonds rein ist, das ist versickert, das ist sonst wo gelandet, aber nicht da bei den Waisenkindern, wo es landen sollte. So. Weiter geht's, sein nächstes Opfer, aus dem Video nimmt das raus, sein nächstes Opfer soll Bruce Wayne sein. Währenddessen sehen wir denn, dass auch die Bombe schon auf dem Weg zu Bruce war, aber Alfred öffnete das Paket mit der Bombe und kann zwar das Paket noch zur Seite werfen, aber fliegt trotzdem in die Luft, Alfred ab ins Krankenhaus. Rätsel auf den Boden gesprayt. Warum habe ich mir Rätsel auf den Boden gesprayt? Irgendwo ist auch ein Rätsel auf den Boden gesprayt. Ist das da, wo er denn den Teppich wegmacht?
Ich glaube ja.
Wo sie dann rausgefunden haben, diese Waffe, die er beim Bürgermeister benutzt hat, ist halt so ein Teppichspatel, mit einem alten Teppich entfernt. Ja, ja. Und dann ist da das nächste Rätsel auf den Boden gesprayt. Und er trifft sich mit Selina dann am Bat-Signal. Und dort erfährt er, Carmine ist ihr Vater. Ihre Mutter war wohl irgendeine Geliebte, keine Ahnung, so ein One-Night-Stand, auf jeden Fall schwanger geworden, Selina geboren, Carmine Falcone ist ihr Vater. Dann geht ein Video online über die Sünden der Wayne-Familie. Und nicht nur der Wayne-Familie, sondern auch der Arkham-Familie, den beiden sozusagen Gründerfamilien von Gotham City. Die einen haben halt irgendwann diese psychiatrische Klinik aufgemacht und damit ihr Geld verdient. Bruce Wayne hat auf seine Art das Geld verdient. Und da werden nochmal diese ganzen Sünden der Waynes und die Verstrickung öffentlich für alle ausgebreitet. Dann ist Batman bei Carmine Falcone, der das alles auch bestätigt, was seinen Vater, also Thomas Wayne, angeht. Er war nämlich doch nicht so der Typ mit der weißen Weste, wie Bruce sich das immer gedacht hat. Und dort erfährt er auch, dass wo Maroney der Auftraggeber war, der Thomas Wayne hat umlegen lassen in der Gasse. Dann ist er, es gibt so ein paar Twists hin und her, und dann erfährt er allerdings von Alfred, der gerade wieder aus der Betäubung aufwacht, dass Falcone der Anstifter war für Thomas Wayne, also der Auftraggeber für den Mord, weil Thomas Wayne zur Polizei gehen wollte und Carmine verpfeifen wollte. Daraufhin hat er ihn umlegen lassen. So, wie geht's weiter? Dann sind wir wieder am Bat-Signal. Selina hat das Bat-Signal benutzt, um Bat und Gordon daran zu locken. Und sie hat einen Soundfile bekommen über Telefon, dass Falcone derjenige ist, der Annie erwürgt hat, und er ist die Ratte. Carmine Falcone war die Ratte im Moroni-Fall. Und alle haben für ihn gearbeitet, quasi schon die ganze Zeit. So, jetzt rushen wir ein bisschen durch, macht aber nichts, Bernd.
Ja, alles gut.
Und dann ist Selina bei Falcone und Gordon veröffentlicht das Tape und Batman prügelt sich durch den dunklen Tunnel. Ach so, genau, er ist dann auch auf dem Weg zu Falcone, wo noch irgendwann das Licht aus ist und das einzige Licht, was wir sehen, ist halt das Mündungsfeuer von den Sturmgewehren, die da halt pausenlos abgefeuert werden, und da drin sehen wir halt immer, wie Batman sich durch diese Schergen da durchprügelt. Sieht auch sehr geil aus. Und letztendlich wird Carmine Falcone auch abgeknallt in dieser Szene. Das kann ich. Selina ist es nicht. Irgendeiner kriegt einen, halt einen Schuss ab. Dann sind wir in einem Diner und sehen, wie der Riddler verhaftet wird. Wir haben ihn ja bis jetzt immer nur mit seiner Maske gesehen. Jetzt sitzt da dieser Milchbubi, möchte ich sagen. Und wird halt verhaftet. Und wir sind dann auch bei ihm zu Hause, also beim Riddler, wo alles, Zeitungsausschnitte, alles voll mit Plänen und so weiter ist. Erneuerung ist das Triggerwort, halt dieses Renewal steht überall, das ist halt das, was bei ihm das zum Umkippen bringt. Und dann ist Batman auch beim Riddler in Arkham, und worum geht's letztendlich nur, ich hatte schon angedeutet, es geht um Rache. Um was sonst natürlich, weil er angepisst ist, weil diese Erneuerung nicht eingetreten ist, die ganzen Versprechen nicht gehalten wurden, will er Rache nehmen an allen, die irgendwie von diesen Lügen und von dem Geld profitiert haben, und möchte diese ganzen mafiösen Strukturen irgendwie zu Fall bringen. Was ja an und für sich gar keine so schlechte Idee ist. Die Wahl der Mittel ist halt ein bisschen selbstjustizmäßig. Bruces arme Waisenkind habe ich mir. Ach so, genau. Er weiß doch auch zu dem Zeitpunkt schon, dass Bruce Batman, ne, dasselbe ist.
Ja.
Ne, das. Weil genau, er will ihm doch mal erzählen, er kann ihn verstehen, er ist auch ein Waisenkind, und er macht der Riddler ihm erstmal klar, ja, wir sind vielleicht beides Waisenkinder, es ist aber schon ein Unterschied, ob du ein Waisenkind von einem Milliardär bist, der einfach seinen eigenen Butler hat, der ihm den Arsch abwischt, oder ob du hier irgendwo in einem Waisenhaus einer von 30 Kindern bist und keiner kümmert sich um dich und nix. Das ist schon ein kleiner Unterschied, wo er vollkommen recht hat.
Ja.
Und dann kommt so ein Moment, er hat doch denn, ach genau, jetzt weiß ich auch wieder, wie Falcone umgebracht hat. Batman bringt doch Falcone ans Licht, wo er ihn aus dem Club rausträgt, und draußen auf den Stufen wird er doch dann abgeknallt. Falcone.
Ja, genau.
Und da dachte er doch, du Riddler, dass die beiden zusammenarbeiten würden, weil er ja Falcone für ihn ans Licht gebracht hat und er ihn abknallen konnte. Was jetzt so, weiß nicht, ob das jetzt ganz ernst gemeint ist oder ob er wirklich so durchgeknallt ist, dass er wirklich dachte, dass er mit Batman zusammenarbeitet. Wahrscheinlich dachte er das schon.
Ja, wahrscheinlich schon.
Dann rastet er ein bisschen aus. Es ist eine andere Art Ausrasten. Also es ist eine ähnliche Situation an und für sich wie mit dem Joker in Dark Knight. Diese Befragung da im Knast.
Mhm.
Nur, er rastet ja auch aus, aber es ist doch komplett anders. Es ist auch beeindruckend. Nein, nein! Ja, also dieses kranke, dieses kindische, in das er zurückfällt. Das ist sehr gut gespielt, auf jeden Fall. Sehr geil. jetzt kommt das erst. Jetzt finden sie raus, dass dieses Ding ein Teppicheisen ist, so heißt das Teil, was wir vorhin meinten, ja, weil irgendein Officer das sagt. Und dann nimmt er den Teppich halt wirklich beiseite und darunter ist ein Stadtplan und es steht A Real Change, was wir vorher im Film schon ab und zu mal gesehen haben, ist halt der Kampagne, das Kampagnenmotto von dieser Bürgermeisterkandidatin Bella Real, Real Change. Und dann sehen wir auch schon so ein paar Markierungen auf diesem Stadtplan, was halt wirklich jetzt Phase ist, was der große Plan ist. Und dann sehen wir dieses Video vom Riddler, was er vorher aufgenommen hat, wo er seine Anhänger aufstachelt. Und du siehst denn ja wirklich in der Kommentarspalte, das wird ja später nochmal draufgesucht, ist natürlich auch alles lokalisiert, also in Deutschland halt alles auf Deutsch. Und das ist so wirklich, es könnte nicht näher am 6. Januar Sturm aufs Kapitol mäßig sein. Hier, vergesst nicht eure Gasmasken, hier da und da könnt ihr Waffen besorgen. Also wie man sich so ein Incel-Clan irgendwie im Internet vorstellt, die halt irgendwie eine Regierung stürzen wollen oder irgendeinen Attentat planen, ihren Hass rausbringen und das ganze planen. Das ist hier alles schön in diesem Video nochmal dargestellt. Und das Ziel ist halt die Bürgermeisterin. Erstmal explodieren mehrere Vans. Wir wissen, die Innenstadt von Gotham City ist ja mehr oder weniger ein bisschen unter Wasser gelegen. Es ist ein großer Wasserschutzdamm drumherum. Und es sind 4, 5 Vans irgendwie, die explodieren und an diesen Orten halt den Damm brechen lassen und die Stadt langsam überflutet. Oh, Bernd, dein Freund, das war's von selber. Yes. Alarm! Ist hier alles drin.
Alarm! Halt deine
So, kurz den Feuermelder gekillt. Mal keine Angst. Es ist kein Feuer. Batterie war alles nur ein Einwegding. Hat vorhin auch schon mal gepiept. Weiter geht's. Also der Plan und Gestalt an, die Vans explodieren.
So, jetzt kein Rascheln mehr.
Und die gehen davon aus, dass alle Menschen dann in den Gotham Square Garden strömen, weil das ist irgendwie so die größte Halle halt. Da ist diese Wahlkampfveranstaltung von der Bürgermeisterin, beziehungsweise ist, glaube ich, auch Wahl. Sie ist ja auch gewählt in dem Tag. Ist, glaube ich, der Wahltag.
Alter, und aber ja.
Da werden sich wohl alle verschanzen und da soll denn das Attentat auf sie stattfinden. Und das ist denn schon geil. Wie denn, siehst du denn oben auf den Traversen über dem ganzen Dingens da? Unterm Dach, wie diese ganzen Mini-Riddlers dann auftauchen, alle halt so das Ölzeug, diese Gasmasken auf, alle schwer bewaffnet da so zusammenkommen. Und dann kommt dieser Auftritt von Batman mit diesem Dün, 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 wie das ganze Dach explodiert, er da runterkommt und sich dann erstmal eine kleine Schlägerei da oben auf dem Dach oder auf diesen Traversen liefert. Ist auch geil, wie er denn, die sind ja alle irgendwie mit einem Seil gesichert, wie er alle da so runterkickt und dann irgendwie 5, 6 erstmal so an den Seilen da drunter hängen, wie so, ja, wie. Wie heißen die Viecher hier? Puppet on a String. Na,
oh, genau.
Puppendings hier. Scheiße, Puppenkiste.
Marionetten.
Marionetten, fuck, genau das Wort habe ich gesucht.
Marionetten.
Wie sind alle so wie Marionetten da runterhängen? Er wird allerdings fast umgebracht, wird in letzter Zeit von Catwoman gerettet und ist eigentlich auch schon ausgenockt, aber was hat der gute Batman? Natürlich hat er noch so einen Joker, so eine Adrenalinspritze in der Tasche, die er sich dann erstmal schön ins Bein jagt und dann nochmal so die zweite Luft bekommt und dann erstmal richtig nochmal aufräumt da oben. Unten ist derweil auch alles überflutet, weil das Wasser natürlich eingedrungen ist in die Halle da. Und die ganze Traverse oben hängt so halb rund und ein Stromkabel fuchtelt auch darum und droht natürlich alle Leute, die unten irgendwie im Wasser stehen, zu grillen.
Ja, die Grillparty.
Die Grillparty. Natürlich kann Batman das denn, was kann er machen? Was macht er mit dem Batarang, glaube ich, auf den Sicherungskasten oder so? Ja. Warum die Sicherung auch immer noch nicht von alleine rausgeflogen ist? I don't know. Aber gut, ist halt so. Er seilt sich ab ins Wasser und rettet dann unten alle, indem er schön Bengalo anzündet und die ganzen Menschenmassen, ja, aus der Gefahrenzone da noch ein paar aus den Trümmern raussammelt und so weiter und so fort und alle schön in Sicherheit bringt. Das ist eigentlich der Film, ne?
Ja.
Das ist der Film. Wir sehen dann in einer, das ist noch vor End-Credit-Scene. Erstmal sehen wir nochmal Batman, wie er so Leute nochmal bei Tageslicht aus den Trümmern rettet. Ich glaube, da kommt jetzt auch dieses Lied, was ich jetzt nochmal anspielen möchte, dieses Piano-mäßige. Ist gar kein Piano, aber es sind Streicher, kein Piano. Aber gut, wieder ein paar Leute rettet und neue Hoffnung spendet, pipapo. Dann sind wir nochmal in Arkham, weil der Riddler ist ja nicht gestorben, er ist ja nur in die Nervenheilanstalt gewandert. Und er redet mit seinem Zellennachbarn, der natürlich, man wird es spätestens, wenn er anfängt, zu lachen, das ist der Joker. Der ihm neuen Mut zuspricht, gespielt von Barry Keoghan. Wer, Barry Keoghan, ich weiß jetzt noch nicht, ob er den im Nachfolgefilm den Joker denn spielen soll, würde natürlich Sinn machen. Der ist ja für in 2 Jahren angekündigt, 3. Oktober 25 soll er ins Kino kommen. Wer weiß, wie sich das hier mit dem ganzen Autorenstreik und so weiter vielleicht noch verschiebt. Barry Keoghan hat bei Eternals mitgespielt, Bernd.
Okay.
Er hat den gespielt, der dann irgendwann im Wald wohnt. Ich frage mich nicht, wie er heißt, der da seine eigene kleine Community im Wald hat. Der hat so ein bisschen so ein leicht vernarbtes Gesicht, so ein bisschen Christian Ziege, so ein bisschen Akne-mäßig.
Ah, okay.
Er hat danach auch jetzt bei Banshees of Inisherin mitgespielt. Bei Dunkirk hat er auch mitgespielt. Ich guck gerade, ob er wirklich so ein vernarbtes Gesicht hat. Hat er eigentlich gar nicht. Naja, aber gut. Hatte ich so in Erinnerung. Aber gut, er ist jetzt wohl der Joker. Die beiden tun sich also da schon mal zusammen in Arkham Asylum. Hat jetzt für den Film aber erstmal keine weitere Bedeutung. Weiter geht's. Wir sind denn am Ende auf dem Friedhof. Batman und Catwoman sind auf dem Friedhof. Bei wem sind sie da am Grab? Von ihren Eltern? Ihrer Mutter, glaube ich, ne?
Ja, ja.
Ihrer Mutter, sie legt da noch was ab und sie plant, Selina plant also abzuhauen, Gotham City den Rücken zuzudrehen und neues Glück zu suchen. Sie verschwindet. Die beiden liefern denn sich noch so eine kleine, ein kleines Techtelmechtel quasi auf den Motorrädern, indem sie sich so ein bisschen, du überholst mich, ich überhole dich, wie sie da vom Friedhof runterfahren und letztendlich fahren sie dann an dieser einen T-Kreuzung, fährt Catwoman in die eine Richtung, er fährt in die andere Richtung und der Film ist zu Ende. 3 Stunden Film sind zu Ende, ja. Gut. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich, vielleicht finde ich den Kommentar von Hoffi noch. Ich habe ja seine Punktung schon mal aufgeschrieben. Mal gucken, wo es. Genau. Er hat aufgeschrieben, der Film bekommt eine 6,5 von mir. Ist allerdings ein Grower, sollte beim nächsten Gucken besser sein. 6,5 steht hier also bei Hoffi. So, Bernd, jetzt sind wir an der Reihe.
Ja. Ja, also das ist schon, das finde ich schon ein bisschen wenig. Ne? Also ich muss sagen, mir gefällt der Film echt gut, weil das wirklich so dieses richtige Batman-Feeling hat, finde ich halt. Ne? Dieses Detective-mäßig, ne? Auch ein bisschen düsterer alles. Ne? Das ist das, was so eigentlich Batman für mich ausmacht. Und wie gesagt, ich war auch echt positiv überrascht, als ich den dann gesehen habe, ne? Weil ich habe erst gedacht, so, boah, was geht da fast 3 Stunden oder so, ne?
Ja.
Ne? Und da habe ich auch schon gedacht, boah, Alter, wie willst du denn einen 3 Stunden Batman-Film füllen irgendwie so, ne? Und ich muss sagen, sie haben das echt gut gemacht, diese Pace zwischen jetzt ist hier ein bisschen Action und jetzt wieder ein bisschen ruhiger und so, ne? Also, ich finde, es kommt nie rüber, dass dieser Film so lang ist, ne? Weil es ist immer irgendwie was sich bei der Stange hält, finde ich, ne? Und das, finde ich, haben sie sehr gut gemacht. Und ich muss auch sagen, das ist schon echt so Christian Bale Batman voll drin auf jeden Fall, ne? Also so vom Like-Faktor her, ne? Und also ich würde sogar echt sagen, Der kriegt eine 10 von mir. Also ich fand den super geil.
Oh, Moment, Bernd, selbst hier müssen wir den Knopf drücken.
Mich echt überzeugt.
Ich gucke gerade, was ich so sonst den Teilen gegeben habe. Und ich habe jetzt bis jetzt dreimal die 9,5 gegeben für Batman Begins, The Dark Knight und Batman wie Superman. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, die 10 fällt nicht, aber ich gebe dem hier auch eine 9,5. Ich würde allerdings sagen, dass mir der hier tatsächlich von allen am besten gefällt. Ich glaube, das hier ist wirklich mein liebster Batman. Ich fand den im Kino schon geil. Ich habe diese 3 Stunden habe ich auch gar nicht gemerkt im Kino, was viele vorher gesagt haben, oh, das fühlt sich aber ganz schön zäh an und so und ganz schön lang. Fand ich gar nicht. Ich war im Kino voll drin. Diese düstere Grundstimmung, das hier ist Gotham City, so wie ich es mir vorstelle. Es ist nicht ganz so überdreht wie bei Tim Burton mit diesen, naja, wie wir halt das aus Tim Burton Filmen kennen. Es ist nicht dieses, ja, wie bei Dark Knight, Dark Knight Rises, was ich ja nicht so geil fand. So muss das hier sein. Es regnet, es ist düster, da will man auf keinen Fall sein. Es ist wirklich, der Schatten ist die Gefahr. Das, was ja am Anfang mit diesem Bat-Signal in dieser Sequenz dargestellt wird, dass du dich als Bösewicht nicht mehr traust, irgendwo hinzugehen, weil die Schatten, der Schatten ist Gefahr.
Ja, genau.
Es ist, ich weiß nicht, ich finde Robert Pattinson nicht so geil als Bruce Wayne. Dafür ist er mir so ein bisschen noch mit den langen Haaren und diesen, ich meine, wir sehen ihn noch häufig mit, noch mit dieser Restschminke, dieser schwarzen Schminke um die Augen, was er halt hat, wenn er als Batman ist. Aber das hat er immer dann als Bruce Wayne so einen Emo-Touch, wenn er irgendwie sein Kostüm nicht anhat. Aber als Batman finde ich ihn ziemlich gut, auch wenn ich das, ich muss sagen, ich finde das Kostüm nicht so geil, weil diese, das mir jetzt beim Gucken wieder aufgefallen, diese Nasenpartie. Bei den anderen ist sie immer so spitz und hier hat die so eine Abflachung vorne, das finde ich nicht so geil.
Ja.
Aber das Batmobil ist super geil. Die neue Interpretation vom Pinguin ist super geil mit der Iceberg Lounge, weil es einfach eine geile Location ist. Der Riddler in dieser Form ist super geil. Wenn du es mit der Jim Carrey Version vergleichst, das ist Unterschied wie Tag und Nacht. Und es ist wirklich dieses Ruhige. Klar, wenn man das erstmal nicht gewohnt ist und nicht erwartet, dass das jetzt eher auf diese Detective- und Rätselmasche abzielt und du eher so ein Actionfeuerwerk erwartest, wie es in den Filmen davor war, dann kann einem das vielleicht schon so ein bisschen enttäuschen, wenn man es erstmal sieht. Aber wenn man es mal sieht, ich finde den einfach super geil, gibt von mir auch 9,5 Punkte. So, Bernd, damit haben wir ein Endstand und Superman bleibt bei 6,08, hatten wir vorher. The Batman bekommt eine 8,67, was Batman insgesamt zu einer 7,44 bringt. Es geht nochmal ein bisschen nach oben. Es ist am Ende auch der Bestwert. So hoch war Batman in dem ganzen Special nicht. 7,44 zu 6,08. Batman hat eindeutig gewonnen.
Jo.
Jetzt können wir nochmal gucken, wie die einzelnen Filme hier abgeschnitten haben. Es waren jetzt ja 17 Filme insgesamt. Ich muss jetzt nur den einen Wert hier noch kurz unten eintragen und das Ganze sortieren. Dann wissen wir auch, welches der war, der hier am besten abgeschnitten hat von allen 17 Filmen. So, wir fangen an. Moment, ich muss mir nur kurz die Zahlen dazu schreiben. Wir fangen an auf Platz 17. Na Bernd, welches war der schlechteste Film in diesem Special?
Ich würde sagen, es ist ein Superman-Film auf jeden Fall.
Ja.
Und ich würde sagen, es ist der Atommann, Superman.
Es ist Superman 4 mit 1,83. Auf Platz 16 kommt allerdings schon der erste Batman, nämlich Batman und Robin mit einer glatten 2. Dann auf Platz 15 Superman Returns 3,17. Auf Platz 14 Superman 3, der gute Supi gegen den bösen Bubi mit 4,33. Auf Platz 13 Sünde. Batman hält die Welt in Atem mit einer 4,83. Dann haben wir einen geteilten 11. Platz. Batman Forever und Superman 2 jeweils mit 6 Punkten. Auf dem 10. Platz, wir gehen in die Top 10, Superman 1 mit einer 7,17. Also diese ganzen klassischen, eigentlich alle Superman-Filme sind 10 abwärts. Ja. Auf Platz 9 Batman Returns, der gute zweite Batman mit Michael Keaton mit einer 7,5. Dann haben wir einen geteilten 7. Platz, Batman und The Dark Knight Rises mit 8,17. Wir haben einen geteilten 4. Platz, wollte ich jetzt, einen geteilten 4. Platz. Da sind nämlich 3 Filme. Einmal Man of Steel, Batman v Superman und The Batman, die sind alle bei 8,67. Auf Platz 3 Justice League mit 8,83. Auf dem 2. Batman Begins 9,17. Und auf Platz 1, wie könnte es anders sein, The Dark Knight mit 9,83. 2,10, eine 9,5. Ja, ganz knapp an der Top-Platzierung vorbei. Aber ja, Dark Knight.
Ja, ich muss sagen, da ist auch echt Heath Ledger sehr weit vorne mit in der Wertung drin, auf jeden Fall.
Ja, das stimmt.
Auf jeden Fall. Das ist halt die Verkörperung des Jokers bis dato, die auch bisher nicht erreicht ist. Halt,
ne? Nein.
Na, sagen wir mal, wie es ist. Ne? Ich meine, okay, es mag vielleicht mal irgendeiner kommen, der ihn besser interpretiert, aber bis dato ist es halt die Joker-Verkörperung, die überzeugt.
Ja. So, Bernd, das war unser kleines Special, was uns jetzt auch Großteil des Jahres eingenommen hat. Wir können schon mal soweit sagen, unser nächstes Special ist denn Star Wars. Ich glaube, das haben wir letzte Woche in der normalen Folge schon gesagt. Wir machen es erstmal als nächste Woche gibt's erstmal Trainspotting und danach dann Star Wars 4, 5 und 6. Und dann alle 2 Wochen kümmern wir uns dann halt um Star Wars 1, 2, 3, 7, 8 und 9. Das geht auf jeden Fall bis ins nächste Jahr rein. Dazwischen haben wir dann noch ein paar andere Filme, die dieses Jahr noch kommen. Das sind noch ein paar sehr, sehr gute. Komm, ich kann es dir kurz vorlesen. Wir haben noch auf jeden Fall Matrix, wir haben noch Inception. Dann haben wir natürlich noch Stirb langsam 4 als unser kleines unsere kleine Weihnachtstradition. Und Herr der Ringe 1 bis 3 auch noch in diesem Jahr. Es ist also noch einiges an sehr, sehr guten Filmen, was wir dieses Jahr besprechen werden in den letzten 3 Monaten.
Ja, gutes Programm.
Programm. So, Bernd, dann würde ich sagen, vielen Dank an dich und an Hoffi für dieses Special, auch wenn, wenn wir ehrlich sagen, dieses Special war, wir waren seltenst wirklich alle drei hier, ne? Es war meistens, irgendeiner hat immer gefehlt. Also ich war meistens entweder mit Bernd oder mit Hoffi hier. Wir hatten ein paar Probleme mit den Terminen, aber wir haben es trotzdem irgendwie über die Bühne bekommen.
Natürlich. Ich meine, Hauptsache wir haben es gesehen und ich meine, ne? Bei so langen Dingen dann auch immer ne, da auch immer dann am Start zu sein, ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Deswegen seht es uns nach. Aber wie gesagt, wir sind ja da, um zu produzieren und wir hoffen jetzt, nein, aber ich meine, guck mal, ne? Dafür, dass wir mal angefangen haben und gesagt haben, okay, wir machen das mal so, ne, alle 1-2 Wochen, ne? Dass wir das wirklich halt jede Woche Content produzieren und zur Verfügung stellen, ne? Manchmal sind wir eigentlich recht gut. Also es ist ja selten mal so, dass eine Woche nichts kommt.
Ich muss sagen, dass jetzt hier, ich gucke gerade mal, das ist die 34. Aufnahme, die ich jetzt dieses Jahr mache. Also für diesen Podcast. Ja. 34 Folgen, also regulär und Specials und was wir noch so hatten. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, auch wirklich feiern. Mein Fuß schmerzt etwas dolle. Ja. Also nächste Woche geht's mit Trainspotting weiter und Bernd, vielen Dank. Adios.
Ja, ich danke dir. Ciao, ciao.